Hallihallo, ihr Lieben allerseits, es ist schon wieder Zeit für unser Abendgebet. Ja, das Wochenende steht wieder vor der Tür und es ist immer wert, dass dies auch erwähnt wird, damit wir wissen, dass jedenfalls die allermeisten einfach jetzt zumindest Zeitfenster haben, wo sie ein bisschen entspannen, relaxen können. Vielleicht am Sonntag eine Ruhephase einlegen, um vielleicht auch die Woche Revue passieren zu lassen und immer wieder auch das eigene Verhalten zu überprüfen. Das ist ja so eine der wichtigsten Herausforderungen, die an uns Menschen heute gestellt ist, wenn wir uns entwickeln wollen, wenn wir nach oben möchten, ins Licht, getrieben von der Lichtsehnsucht, von der Verbindung zum Schöpfer, zu der wahren Liebe, zu der umfassenden, hohen Liebe, nicht der Liebe, die wir Menschen oft süßlichst versuchen mit feinen, schmeichelnden Worten darzustellen, sondern die hohe Liebe, die nur das Wohl des anderen, und zwar nicht nur des Partners oder der Partnerin, sondern des Gegenübers meint. Und das Gegenüber kann die Menschheit sein, das kann aber auch die Tierwelt, die Natur sein, kurz die Schöpfung. Die Liebe zur Schöpfung, wenn wir die in uns wieder wachrütteln, dieses sich Sorgen um den oder das andere, geht's der Natur gut, geht es unserer Erde gut? Geht es den Menschen in meinem Umfeld gut, wenn ich wirke? Oder sind die unter Druck durch mich? Ja, wenn ich da abends im Bett liege, darf ich über solche Dinge nachdenken. Und vor allem über die Frage, was kann ich ändern? Wie kann ich mich ändern? Und da hat jeder seine Herausforderungen zu den unterschiedlichsten Themen. Wut, Aggression, cholerische Verhaltensweisen, Neid, ganz weit verbreitet, Missgunst, Eifersucht. Hildegard von Bingen hat ja die 35 Laster der Untugenden der Menschheit beschrieben und eben auch dem 35 Gegensätze, also das Gegenüber, die Tugenden entgegengestellt. So, das heißt also, wenn wir lieblos sind, ganz einfach, dann dürfen wir uns mühen, mehr in die Liebe zu kommen. Und wenn wir merken, dass wir aber schon ziemlich erkaltet sind, dass wir vielleicht Hilfe brauchen, dann dürfen wir beten und bitten. Herr, ich möchte mich verändern. Ich möchte besser werden. Ich möchte das endlich loswerden, was mich hier bindet. Und zwar in unguter Art auch an andere Menschen, karmisch vielleicht. Ich möchte loslassen, ich möchte wieder gut machen, ich möchte gut werden. Wenn das die Gedanken sind, die uns durchströmen, dann sind wir auf dem Weg zur Nächstenliebe, zur wahren Liebe allem, was in dieser Schöpfung ist, gegenüber. Das wärmt uns. Das wärmt unsere Herzen. Das bringt Bewegung in uns. Es macht uns flexibler. Wir sind nicht mehr so starr, so eingegrenzt mit diesem Tunnelblick, sondern es weitet sich rechts und links und oben und unten. Wir erkennen plötzlich mehr Impulse, mehr Farben. Wir hören andere Töne. Wir werden aufgeschlossener. Ja, wir schließen uns auf, um all diese wunderbaren Energien, die neben den vielen dunklen, mit denen wir natürlich im Moment leider auch zu tun haben, aber diese herrlichen Energien erreichen und auch mit anreichern. Und das ist eben der Grund, warum wir auch wieder hier in dieser seit Jahren gewachsenen, treuen Gemeinschaft gemeinsam für das Gute beten wollen. Und ich denke, es ist so notwendig wie nie zuvor. Denn wir dürfen beobachten, wie das Dunkel sich immer fester zuzieht und auch dem einen oder anderen schon beginnt wirklich, ja, als ob es eine Art Luftnehmen ist. Aber wir dürfen uns dem nicht hingeben. Wir dürfen nicht zu der Masse gehören, die sagt, ja, dann sollen die machen, wir können ja sowieso nichts mehr ausrichten. Und dann bei jeder Meldung, die so verbreitet wird, sofort in Schockstarre zu fallen und sich da auch nicht mehr herausbekommen selbst. Und das sind auch wieder Prozesse, die sich gegenläufig verändern, ausbreiten, wenn wir dem nichts entgegensetzen. Ja, und deswegen ist es das Wichtigste, dass wir eben auch in unserem Gebet, dass wir sowohl tagsüber für uns aussprechen können, für unsere Lieben, für unsere Verbesserung, als eben auch für die Harmonisierung unserer Welt. Was wir zwischen 21 und 21.30 Uhr nun wieder sehr vorsätzlich abends gemeinsam tun möchten. Es wäre schön, wenn ihr diese Uhrzeit in euch programmiert. Manche haben ja bis heute ihr Telefon gestellt, das klingelt dann bei euch eben um 9 Uhr oder um 8:45 abends, um das einzuleiten. Ah, gleich gehe ich ins Gebet. Andere sind selbst gut programmiert und sagen, das ist schon Usus, das ist mir in Fleisch und Blut übergegangen. Und vielleicht spürt es der eine oder andere auch deutlich, wenn wir auf diese gemeinschaftliche Ebene treten, wo viele andere Gleichgesinnte dabei sind, die dieses Ziel haben, das Licht immer stärker werden zu lassen, um dem Dunkel den Ausgang zu zeigen. Den Ausgang, der nach unten führt, wo das Dunkel gerne verlodern und verbrennen kann, sich auflösen muss. Das passiert dann, das ist der Prozess, wenn wir alle stark genug sind und bleiben. Und wir werden diesen Prozess einfach hier immer weiter verfolgen. Es wird jetzt nicht immer so sein, dass ich bei jedem Abendgebet euch daran erinnere, sondern wir sind alle in der Eigenverantwortung. Und jeder selber entscheidet auch, nicht unbedingt darauf zu warten, wenn er hier eine Bitte bekommt. Das Licht will sich nicht bitten lassen, sondern es ist eine freiwillige Gabe, ein Geben, das auch in diesem Gebet liegt. Und womit wir vieles, was wir selber vielleicht auch mal in Unwissenheit oder vielleicht sogar mit Vorsatz angerichtet haben, was wir damit wieder ausgleichen dürfen. Nur ist es natürlich nicht angedacht, dass wir deswegen beten, weil wir uns einen Vorteil ausrechnen, sondern weil wir wirklich inbrünstig und inniglich eine Wandlung, eine Wende auf dieser Erde herbeiführen möchten für den Fortbestand des Lebens auf der Erde, das ja gerade von allen Seiten in den Schwitzkasten genommen und es wird zugedrückt. Und ja, ich möchte heute, nachdem ich doch auch für dieses Wochenende die Erinnerung ausgesprochen habe, noch einmal auf ein anderes Thema kommen, nämlich dass das Seelenarbeitsteam erreicht hat, wieder eine Frage eines Lesers hier aus dem Kanal. Und er schreibt, liebes Seelenarbeitsteam, vor einigen Tagen wurde eine meiner Katzen plötzlich sehr krank und ich musste die Entscheidung treffen, sie gehen zu lassen. Zudem hatten wir eine sehr enge Beziehung zueinander. In der letzten Nacht, wo sie noch lebte, hatte ich einen Traum, in dem ich sagte, mach's gut, meine kleine Maus. Dann schwebte ich davon und wachte auf. Da Frau Herrmann gerade das Thema Träume in ihren Abendgebeten hatte, möchte ich fragen, ob es möglich ist, dass wir uns voneinander verabschiedet haben und ob es eine Möglichkeit gibt, sicher zu sein, dass es ihr gut geht und ich die richtige Entscheidung getroffen habe. Ja, und ich werde euch natürlich sofort die wunderbare Antwort des Seelenarbeitsteams vorlesen, die ja immer die richtigen Worte finden, möchte aber eben auch noch mal gerade auf den letzten Halbsatz zu sprechen kommen, wo unser Leser eben sagt, ja, also er zeigt, dass er nicht weiß, ob er die richtige Entscheidung getroffen hat. Ich habe hier schon mehrere Male auch berichtet, dass ich einen Hund habe gehen lassen müssen auf Anraten der Tierärztin. Und ich möchte es vielleicht noch mal wiedergeben. Ich habe, glaube ich, vor ein paar Jahren darüber das letzte Mal gesprochen. Wohl wissend, wie schwer diese Entscheidung ist. Man fragt sich, darf ich mir das anmaßen? Habe ich das Recht dazu, diesem Leben mit ein Ende zu setzen, indem ich das entscheide? Ja, nun ist es so, wenn ein Tier krank ist und es würde in der freien Natur leben, dann würde sich dieses Tier zurückziehen und würde von alleine hinübergehen. Das Tier wäre schwächer als sonst, würde vielleicht auch von anderen Tieren gefunden werden und dementsprechend wäre das Ende dann auch da. Das wäre aber der ganz natürliche Prozess. Und da wir aber diesen natürlichen Prozess verändert haben, indem wir Haustiere domestiziert haben, ist es natürlich so, dass das Tier eben sich nicht alleine in eine Ecke zurückziehen und gehen kann, wie es gerne möchte. Und wenn das Tier in einem Maße nicht mehr zu retten ist und leidet und Schmerzen hat, dann ist es inzwischen auch meine feste Überzeugung geworden, dass wir dann eine verantwortungsvolle Entscheidung treffen müssen. Meine Geschichte war damals so, ich hatte eine fast 16-jährige Parson-Russell-Hündin, ein wunderbares Tier, und die ist auch sehr krank geworden. Und ich habe die Tierärztin gerufen, die den Hund auch gut kannte. Und sie sagte mir, der Hund lag im Körbchen, hat kaum noch reagiert, keine Impulse mehr gezeigt. Und sie sagte mir, Frau Herrmann, der Hund ist schwer krank. Und das Beste wäre, wenn wir sie erlösen würden. Und da habe ich gesagt, nein, das mache ich nicht und das Recht habe ich nicht und ich stimme nicht zu. Und da wurde sie wirklich wütend und sagte, was maßen Sie sich nur an? Die war stocksauer auf mich. Da ich aber Angriffe ganz gut aushalten kann, blieb ich dabei und habe gesagt, ich kann nicht sehen, dass der Hund Schmerzen hat. Die liegt halt hier ganz friedlich. Und da sagte sie noch im Hinausgehen wütend, glauben Sie mir, der Hund hat Schmerzen. Und indem sie ins Auto gestiegen und weggefahren war, erhob sich mein Hund, um sich einmal im Körbchen umzudrehen und schrie vor Schmerz. Zum ersten Mal, als ob sie mir auch zeigen wollte, Mensch, lass mich doch gehen. Und ich war natürlich ganz erschüttert und habe kleinlaut die Ärztin gebeten, zurückzukommen, was sie auch sofort gemacht hat. Und in dem Moment die Entscheidung zu treffen, war ich mir sicher, es war an der Stelle die absolut richtige Entscheidung. Man musste auch erstmal seine Erfahrungen sammeln, wenn man Tiere hat, wenn man diese ganze Verantwortung über Jahre getragen hat und alles richtig machen möchte bis zum Schluss. Und deswegen kann ich auch diesen Halbsatz bei diesem Leser so gut verstehen, der zum Ausdruck bringt, Mensch, hoffentlich habe ich das richtig gemacht. Aber wenn die Tierärzte, die ja nun jeden Tag mit solchen Themen beschäftigt sind und das Beste fürs Tier wollen, wenn sie das empfehlen und eben auch wissen, was mit dem Tier gerade passiert, dann dürfen wir darauf auch vertrauen. Ja, ich möchte euch die Antwort jetzt des Seelenarbeitsteams vorlesen, die sich auf den Hauptteil der Anfrage stützt, nämlich, was ist das jetzt? War das ein Abschied, dass ich die Katze im Traum habe gehen lassen? Unterschreibt das Team um den wunderbaren Schweizer Naturheilpraktiker Christopher Vasey folgendes. Natürlich stützen Sie sich wie immer auf die drei Bände im Lichte der Wahrheit, auf die Gralsbotschaft von Abdruschin. Und da heißt es, im Gegensatz zu den meist etwas verworrenen Träumen, welche vorwiegend mit dem Verstand in Verbindung stehen, entsprechen die klar und lebendig wirkenden Träume einem Erleben des Geistes. Wenn wir davon ausgehen, wie dies in dem Werke der Gralsbotschaft dargestellt wird, dass es sich bei einem Traum, dessen wir uns beim Aufwachen klar erinnern, um ein tatsächliches Erleben unseres inneren Kerns des Geistes handelt, so bedeutet dies auch, dass diese Träume für uns einen tieferen Sinn haben, dass sie uns etwas vermitteln können. Sie beschreiben einen Traum, den sie in der Nacht, bevor ihre Katze hinüberging, hatten. Es könnte sein, dass ihnen so die Gelegenheit gegeben wurde, sich auf dieser Ebene bewusst von ihrer Katze, der sie sehr verbunden waren, zu verabschieden. Den Worten, die sie im Traume zu der Katze sagten, kann entnommen werden, dass sie ihr ein gutes, weiteres Leben dort, wo sie sich nun befinden wird, wünschen. Dass sie danach davon schwebten, könnte bedeuten, dass sie bereit sind, loszulassen. Andererseits kann es auch sein, dass ihre Katze durch ihre Verbundenheit vielleicht auch vermitteln wollte, dass es so, wie es kommen wird, richtig ist und Abschied nimmt, bevor sich ihre Seele auf die für sie bestimmte Ebene im Jenseits begibt. Das ist ja, wenn ich kurz da hineingehen darf, das ist ja ein bisschen ähnlich wie die Geschichte mit meinem Hund, der die ganzen Tage, und das waren vielleicht sogar 2-3 Wochen, vorher nie einen einzigen Mucks gesagt hat. Aber in dem Moment, wo ich diese Unterstützung der Ärztin verweigert hatte, ganz deutlich signalisiert hat, ich will nicht mehr. Und man kann sicher davon ausgehen, dass die Tiere da ein viel tiefgehenderes Wissen besitzen und auch in der gewohnten Kommunikation mit uns viel mehr deuten und verstehen können, als wir das für möglich halten. Ja, das Team schreibt auch, sie fragen weiter, ob es eine Möglichkeit gäbe, um sicher zu sein, dass es nun ihrer Katze gut geht. Eine Antwort auf ihre Frage finden wir in den geistigen Erkenntnissen der Gralsbotschaft. So heißt es darin, dass wir Menschen mit unserem geistigen Kerne über einen freien Willen verfügen. Dies bedeutet, dass wir durch unser Wollen Gutes und Aufbauendes säen oder auch Falsches, nicht den Gesetzen entsprechendes. Dies führt dazu, dass wir unsere Saat werden ernten müssen, etwas, das allgemein mit Karma oder Schicksal bezeichnet wird. Der Kern der Tiere stammt aus dem Wesenhaften, ist anderer Art und verfügt als wichtiger Unterschied über keinen freien Willen. Die Tiere handeln immer ihrer Art und demzufolge auch den Naturgesetzen entsprechend. Deshalb können sie nichts Falsches säen, verfügen also auch über kein Karma, das abgelöst werden müsste. Deshalb können wir davon ausgehen, dass, wenn ein Tier hinübergeht, es ihm im Jenseits immer gut gehen wird. Ja, und in dem oben erwähnten Werk der Gralsbotschaft steht hier zum Schluss, steht hinsichtlich der Beziehungen zwischen den Menschen und den Tieren, dass die Tiere uns Menschen helfen und uns in unserer Entwicklung unterstützen können. Dass andererseits auch wir ihnen viel zu geben vermögen. Dies ist etwas, das für beide, Mensch und Tier, förderlich, für die Entfaltung und die Festigung des jeweiligen innersten Kernes, des Geistes beim Menschen und der Seele des Tieres bedeutet. Deshalb ist eine von Liebe getragene Beziehung zwischen einem Menschen und einem Tier förderlich und segenspendend. Ja, wunderbar, diese Worte. Danke wieder an das Seelenarbeitsteam. Ja, und wer sich jetzt fragt, ja, was können wir denn von den Tieren lernen, hatte ich neulich die Frage. So viel. Atroschin sagt an einer Stelle, beobachtet die Tiere, damit ihr von ihnen lernen könnt, sagt er so sinngemäß, ne? Und ich denke, wir können ganz viel von den Tieren lernen. Zum Beispiel, wie sie ihre Ruhephasen einteilen, wie sie, wenn es heiß ist, sich zurückziehen an einen kühlen Platz und nicht weiter durch die Hitze hasten, wie sie auch ihre Schlafzeiten haben. Unser Hund beispielsweise, wenn der morgens wach wird, der dehnt und streckt und reckt alle seine Glieder. Tja, da können wir uns aber einiges davon abschneiden. Wer macht denn das heute noch? Sich morgens ganz vorsätzlich so zu programmieren, dass man also sich geistig vorbereitet auf den Tag und sagt, ganz egal, was ich vor mir habe, es wird ein guter Tag. Und ich freue mich, dass ich gesund bin und ich freue mich, in diesen Tag mit allem, was er mir bieten kann, zu gehen. Das tun die Tiere nämlich auch. Und dann sich recken und strecken, die Finger, die Hände, die Arme, die Beine, die Füße, den Rücken. Ach, das tut so gut. Und wir haben eigentlich schon unser erstes wichtiges Workout hinter uns, nämlich, dass wir etwas elastischer in den Tag starten, als vielleicht so ein bisschen zusammengefaltet bleiben. Und jede Bewegung erzeugt dann Schmerzen, wenn wir uns nicht mit Kurkuma und anderen Dingen, die der inneren Inflammation oder der Entzündung, der schleichenden Entzündung entgegentreten. Ja, ihr Lieben, wir können so viel lernen von den Tieren. Und was können die Tiere von uns lernen? Also wir können noch mehr übrigens. Geduld beispielsweise, Fürsorge, Verantwortung. So ein Wesen, das bei uns im Haus lebt, befindet sich in unserer Hand. Und wir dürfen daran wachsen, ganz sorgfältig damit umzugehen, ganz vorsichtig, achtsam mit diesem uns anvertrauten Leben, ähnlich wie bei einem Kind. Und wir dürfen lernen, vielleicht auch Ungeduld, die in uns noch das Blut ein bisschen schneller fließen lässt, zu bändigen, das Tier fair zu behandeln, nicht aufbrausen, wenn es etwas tut, was uns gerade nicht in den Kram passt, sondern in Liebe, Verständnis und Respekt mit diesem Tier umzugehen. Und die Tiere? Ja, die Tiere können sich natürlich bei einem Menschen, der sich auch geistig weiterentwickelt, in die Entwicklung mit hineingeben. Das heißt, die Seele des Tieres wird dadurch emporgehoben. Und an einer Stelle schreibt Atroschin alles sinngemäß, dass wenn ein Tier an einen Menschen hier auf der Erde in Liebe gebunden war, dass die Seele des Tieres, normalerweise gehen alle Tiere zurück in eine Gruppenseele, um auch dort Fortschritte in der Entwicklung zu machen, auch dann wieder zu inkarnieren, aber die an den Menschen gebunden waren durch Liebe, die haben eine besondere Entwicklung erleben und erfahren dürfen, die sich prägend auf die Seele des Tieres drückt, im besten Sinne, und dieses Tier zu einer eventuellen Individualseele heranreifen lässt. Und da ist es dann möglich, dass wir dem Tier wieder begegnen können im Diesseits oder auch im Jenseits. Allein wenn wir um all diese wundersamen Begebenheiten zwischen Himmel und Erde wissen, erkennen wir diesen Reichtum, von dem wir umgeben sind. und den wir nur so selten bislang genutzt haben. Also auf! Lasst uns alle mutig in diesem guten Wollen nach oben, nach dem reinen, schönen, edlen streben und natürlich heute gemeinsam wieder auch beten. Danke.